Ich grüße euch alle ganz herzlich. Übermittel auch Grüße von Rohrau, da bin ich gerade hergekommen. Deswegen war ich so etwas knapp, aber noch pünktlich. Ich hoffe, du hast nicht schon überlegt, was der Predigt dann, Frieda. Gut. Ja, das ist gut. Tatsächlich habe ich euch heute was mitgebracht, eine Brezel. Und als ich heute Morgen über Kühlen auf die Kanzel ging, hatte einer schon gesagt, oh, das gibt eine lange Predigt. Da hat der Feschbar mit auf der Kanzel. Ja. Tatsächlich, nein. Sondern es geht mir heute nicht um die Wurst, sondern um die Brezel. Was meine ich damit? Bei uns zu Hause, in unserer Familie, wir lieben Brezeln. Nur, tatsächlich scheiden sich bei uns die Geister an der Brezel am Familientisch. Nämlich, ich sage immer, eine Brezel gehört so rum. Ja? Das Dicke ist oben. Meine Frau sagt, Quatsch. Ja, Quatsch. Die zwei Löcher gehören hoch, also so rum. So ist richtig. Und dann entzündet sich so manchmal das Boot am Tisch und ich versuche meine Frau zu überzeugen, dass sie falsch liegt. Und die Kinder sortieren sich dann auch ein. Das ist tatsächlich so. Meine Tochter folgt eher meiner Frau, mein Sohn eher mir. Und ich habe entdecken müssen heute schon, heute Morgen und vorher, dass dieser Riss sogar durch die Gemeinden geht. Wahrscheinlich durch ganz Deutschland. Ja? Und deswegen frage ich das mal so, weil mich das interessiert, statistisch. Wer von euch würde denn sagen, ein Brezel gehört so rum? Dick nach oben, der darf mal die Hand hoch. Wer sagt, aber wie meine Frau, liegt eigentlich falsch, aber gut, ne? Wer sagt so? Ja, das ist echt interessant. Es ist überall im Prinzip gleich, dass es fast 50-50 ist. Vielleicht ein Ticken mehr für die wahre Variante natürlich, ja. Aber tatsächlich scheiden sich bei so einer Brezel die Geister, ja. Bei uns ist es so, bei euch auch. Und bei mir ist es tatsächlich so, es gibt Bäcker, die hängen die Brezel wirklich falsch rum hin. Also so, und da kaufe ich nichts ein. Ja. Das kann kein gescheiter Bäcker sein. Wenn der die Brezel so hängt, nein, natürlich nicht. Ja. Kaufe ich auch was ein. Tatsächlich kann man auch in den Himmel kommen, wenn man denkt, dass die Brezel so rum richtig ist. Das ist nicht entscheidend. Aber was ich euch damit sagen will, es gibt Dinge oder auch Personen in unserem Leben, wo sich die Geister scheiden. Und da geht es nicht um eine Brezel, sondern da geht es um wichtige Dinge. Und es hat mitunter sehr große Konsequenzen, ob wir rechts oder links gehen, sozusagen. Und da geht es heute drum, Frieda hat uns schon gut mitgenommen, es geht tatsächlich darum, dass man sich entscheiden muss, scheiden muss. Ja? Nicht aufgrund der Brezel, das ist nur eine Nebenfrage, sondern natürlich aufgrund von Jesus. Ich nehme euch mit in den Text, wir sind im Johannesevangelium und wir sind gerade in Jerusalem beim Laubhüttenfest. Laubhüttenfest, eines von vielen Festen, aber eines der drei Feste, wo alles, was männlich war, vor dem Herrn erscheinen musste. So liest man es mal im Alten Testament, da gab es drei Feste. Einmal das Fest der ungesäuerten Brote und Passa, das war so das erste Fest im Jahr der Juden. Ganz am Anfang, wo man so die Erstlinge eingebracht hat. Dann gab es das Fest der Wochen, das Pfingstfest, so mitten im Jahr. Und dann gab es das Fest der ungesäuerten Brote, war eher so an der Dank. Am Ende, wo dann alle Feldfrüchte eingesammelt waren, hat man das Laubhüttenfest gefeiert, hat an den Auszug gedacht. Und da war klar, alles was männlich ist, kommt nach Jerusalem. Und selbstverständlich Jesus auch. Jesus ist ein Jude gewesen, klar, Mann, und deswegen geht er nach Jerusalem. Wer die letzten Male da war, es ist ja ganz spannend, dass Jesus erstmal sagt, nö, ich gehe nicht. Als er von seinen leiblichen Brüdern quasi gefragt wird, gehe ich auch nach Jerusalem? Und zwar mit dem Hintergrund, dann kannst du dich da groß präsentieren, kannst deine Wunder da tun. Und Jesus sagt, nein, so gehe ich nicht nach Jerusalem. Meine Zeit ist noch nicht da. Ich gehe anders. Ich gehe als Normalo auf das Fest. Müsste man vielleicht hinzufügen. Und tatsächlich liest man das im Text, dass es heißt in Johannes 7, Jesus geht da aber im Verborgenen. Undercover, müsste man sagen. Einfach. Erfüllt das Gesetz, geht aufs Laubhüttenfest. Und wir lesen dann in Johannes 7, dass in der Mitte vom Fest Jesus beginnt im Tempel zu lehren. Und dann am Ende des Festes, da hat man nochmal richtig gefeiert, am letzten Tag, der große Tag, dort ergreift Jesus plötzlich das Wort. Und da steige ich ein, weil es zwingend wichtig ist, dass wir das mitlesen, vor unserem Abschnitt. Und das ist Johannes 7, Abvers 37. Und da heißt, ich lese aus Elberfelder, am letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Ein Hinweis auf Pfingsten. Einige nun aus der Volksmenge sagten, als sie diese Worte hörten: Dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sagten: Dieser ist der Christus. Andere aber sagten: Der Christus kommt doch nicht aus Galiläa. Hat nicht die Schrift gesagt, aus der Nachkommenschaft Davids und aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Christus? Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung in der Volksmenge. Klammer auf, ein Brezelmoment, ja, sozusagen. Einige aber von ihnen wollten ihn greifen, aber keiner legte Hände an ihn. Es kamen nun die Diener zu den Hohepriestern und Pharisäern, und diese sprachen zu ihnen: Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten: Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworteten ihnen die Pharisäer: Seid ihr denn auch verführt? Hat wohl jemand von der Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, ist verflucht. Nikodemus, der früher zu ihm gekommen war und einer von ihnen war, spricht zu ihnen: Richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es vorher von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht. Und jeder ging in sein Haus, Jesus aber ging nach dem Ölberg. Wenn man diesen Satz liest, wo ich angefangen habe, Johannes 7, 37, am letzten Tag des Festes, dann merkt man plötzlich, jetzt ist Jesus nicht mehr undercover dort, nicht mehr verborgen, jetzt tritt er auf. Jetzt sagt er ein entscheidendes Wort, an dem sich die Menge trennt. Wer Durst hat, kommt zu mir, ich gebe ihm zu trinken. Wir denken gleich drüber nach und wir merken an diesem Wort und an dem, was Jesus getan hat, was die Menschen beobachtet haben, entzündet sich ein Feuer um die Frage: Wer ist Jesus eigentlich? Wer ist Jesus? Die entscheidende Frage ist ja immer: Wer ist Jesus für mich? Ist egal, was die anderen sagen. Ja? Letztlich kommt es darauf an: Wer ist Jesus für mich? Wie positioniere ich mich? Wie scheide ich mich? Wie entscheide ich mich? Und wir haben es gerade gelesen, es entstand eine Spaltung in der Menge. Ich weiß nicht, wie gut du Jesus kennst, aber ich möchte mit dir nachdenken, dass der Anspruch, den Jesus hier an diesem Laubhüttenfest stellt, an die Menge und auch an uns, der ist gewaltig. Der Anspruch Jesu ist gewaltig. Und ich habe drei Gedanken mit, wie ich mit dem Text euch durchdenken will. Erstens Anspruch Jesu, zweitens Angebot Jesu, drittens eine Entscheidung. Relativ einfach. Anspruch Jesu, Angebot Jesu und die Entscheidung, die dann her muss, da müssen wir uns scheiden, entscheiden. Zum Anspruch Jesu, erster Gedanke. Jesus tritt auf und sagt: Leute, am letzten Tag vom Fest, Leute, ich habe was für euch, nachdem ihr euch alle sehnt. Ich kann das euch geben, und zwar, was euer Leben, euren Durst nach Lebenserfüllung stillt. Euer Inneres, eure innere Unruhe, die kann ich euch stillen. Ich kann euch den Sinn im Leben geben. Und nicht nur das, sondern Jesus sagt, ich kann euch zusätzlich zu Lebensspendern machen. Ersthelfern, könnte man sagen. Wasserträgern, das werde ich gleich noch ausführen. Und wir haben ein bisschen ein Problem heute, gell? Wir sind ein Stück weit distanziert vom Judentum natürlich, wir sind keine Juden. Aber damals war klar, als Jesus auftritt und diese Worte gebraucht, kommt her zu mir, ich gebe euch das Entscheidende, zeige ich es mal in meinen Worten, dass für die Hörerschaft völlig klar war, entweder das ist ein Scharlatan, das ist ein Lügner, oder es ist tatsächlich der eine, von dem die ganze Heilige Schrift spricht, der Messias, der Christus, der Prophet, so haben wir es gehört, was die Volksmenge sagt. Dieser versprochene Retter, den Gott angekündigt hatte aus dem Alten Testament. Wir haben es gerade gelesen, gell? Dass die Menge sagt, und zwar die Normalen sagen das. Das konnte das normale Volk erkennen. Dieser ist wahrhaftig der Prophet. Für die, die sich in der Bibel auskennen, 5. Mose 18, Vers 15, wo Mose sagt, einen Propheten wie mich wird der Herr senden. Auf den sollt ihr hören. Das meinen die mit der Prophet. Der war verheißen. Andere sagen der Christus. Messias, gleiches Wort einmal griechisch, Christus, hebräisch, Messias, der Gesalbte. Wir müssen das immer wieder sagen, auch wenn wir im Gespräch mit Menschen sind, die wissen das nicht mehr. Wenn wir von Jesus Christus reden, dann denken die Manuel Novak. Ja, das ist halt der Nachname. Der hieß halt Christus, Familienname. Das wissen die heute, die Leute heute nicht mehr, dass wir damit einen Titel, das ist ein Bekenntnis meinen. Es geht um den Gesalbten. Wer wurde gesalbt im Alten Testament? Das bringen wir zusammen. Könige, Priester, sehr gut. Könige, Priester und Propheten, die wurden gesalbt. Und wenn die Juden jetzt davon reden, die Zuhörerschaft, zumindest ein großer Teil, und sagt, das ist der Gesalbte, dann meinen die genau das, dass vor ihnen der steht, den Gott im Alten Testament versprochen hatte. Das war ein Titel. Und ich habe euch ein paar Stellen mitgebracht, damit man die mithören. Die Juden kannten die damals. Wir zum Teil, wir müssen es ein bisschen vor Augen haben, dann hören wir die Worte gleich, glaube ich, so wie Jesus sie auch bringt. Ich habe euch drei Stellen mitgebracht, damit wir ein bisschen den Hintergrund haben. Was haben denn die Juden verstanden und worum geht's? Welchen Anspruch hat Jesus, wenn er das sagt, diese Worte? Ich gehe mit euch ins 2. Samuel Buch, 2. Samuel 7 ab Vers 12. Geschichte von König David, ca. 1000 Jahre vor Jesu Geburt, so ganz grob. Und hier macht Gott dem König David ein Versprechen, eine Verheißung. David wollte Gott ein Haus bauen und Gott sagt, nee, lass mal, ich baue dir eins. Und dann lesen wir Folgendes. Wenn, 2. Samuel 7, Vers 12, wenn deine, nämlich König Davids, Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, sagt Gott, dann werde ich deinen Nachwuchs, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Die Geschichte kennen, ich denke einige von euch hier wissen, ja, Salomo war der Thronnachfolger und Salomo hat tatsächlich den Tempel gebaut und er erfüllt auch gewisse Dinge aus dieser Prophetie, aber wir merken, die geht ja viel weiter. Die geht viel weiter. Dass Gott sagt, da kommt mal einer aus dir raus, es wird dein Nachfolger sein, der wird König sein und zwar ewig, ein ewiger König. Und der wird der Sohn Gottes sein, das steht eigentlich hier. Ne? Ich werde ihm Vater sein, sagt Gott, er soll mir Sohn sein, der Sohn Gottes. Und dann noch eine Stelle, Sacharja 9,9. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem jungen Esel. Nächsten Sonntag, Palmsonntag, dieser Text, ja. Dass die Bibel, das Wort Gottes im Alten Testament sagt, dieser König, der Nachkomme Davids ist, der wird aber kommen. Nach Jerusalem kommt er. Auf einem Esel wird er einreiten. Und wenn man jetzt diese zwei Texte schon nimmt und auch mal über das, was Gott David sagt, nachdenkt, dann kann man sich ja mal die Frage stellen, ja, ist denn dieser Gesalbte, dieser Messias, ist das eigentlich ein Mensch? Wie du und ich. Und wenn man dann Worte liest wie, ja, Sohn Gottes, Vater, Sohn, ewiger König, dass man dann mal ins Grübeln kommt und es gibt noch andere Stellen, wo man sagt, ah, Moment mal, vielleicht ist das nicht einfach nur ein Mensch. Der ewige König, wer ist denn das eigentlich? Das ist doch Gott, oder? Und dann liest man noch eine, das ist meine letzte Stelle, die bringt es nämlich dann, die trifft der Nagel auf den Kopf. Jesaja 35, Vers 4 und 5. Dort sagt uns der Prophet im Auftrag Gottes, Gott selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Denn wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste bricht Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Und jetzt sind es nur drei Stellen, es gibt noch zig mehr. Wenn man die zusammenliest, dann merkt man, ja, dieser Gesalbte, der versprochen ist, der große König, das ist auch Gott. Der kommt, der ewige König. Und der hat einen großen Auftrag, Rettung. Und wenn das passiert, wenn der kommt, dann reitet er auf dem Esel, nächsten Sonntag, Und dann gibt es Zeichen und Wunder, die kann man sehen. Das ist gerade gelesen. Ja? Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht verdrehe, Stumme reden, all die Dinge. Und jetzt stellt euch die Situation damals vor, die Leute beobachten Jesus, sie hören, was er sagt. Und jetzt kommt die Resonanz, kommt das Ergebnis von einigen, doch nicht wenigen, und die sagen dann, ha, keiner hat doch so geredet wie der. Das ist doch der Messias. Und es standen schnell ein paar Verse vor unserem Einstieg hier, was ja dazugehört, wir reißen es ja ein bisschen aus dem Zusammenhang, Johannes 7, 31, dass die Menge sagt, viele aber von der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen, wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun, als die, welche dieser getan hat. Hat die sagen, was soll noch passieren? Kann man mehr tun, als Jesus getan hat? Wenn der nicht der Messias ist, was soll noch passieren? Also wir müssen das hören, wir müssen das zusammen denken und dann verstehen wir, dass die Leute tatsächlich verstanden haben, der könnte der Messias sein. Und jetzt tritt Jesus am letzten Tag auf und sagt, Leute, ich habe was für euch, das hat niemand sonst. Ich still eure innere, eure tiefste Sehnsucht. Ich mache das. Und dann haben manche eins und eins zusammengezählt. Und haben gesagt, das ist er. Und andere wiederum, nö. Denken wir gleich drüber nach. Aber damit, mit dem Verständnis der Juden und mit dem, wie Jesus hier auftritt, zementiert Jesus einen fundamental wichtigen Anspruch damals an die Hörerschaft, an die Juden und an uns heute. Wenn er der ewige König ist, wovon ich überzeugt bin, dann ist es ja heute auch. Dann gilt es genauso heute für uns. Und der Anspruch ist gewaltig und ist ein dreifacher. Da möchte ich mit euch kurz angucken. Es ist ein dreifacher Anspruch Jesu an dein Leben heute Abend, an meins. Nämlich erstens, ich bin der König. Der Gesalbte. Ich bin der Oberste. Es gibt in diesem Kosmos niemand Größeren als mich. Allein ich habe das Sagen. Allein ich habe die Macht. Matthäus 28 sagt Jesus. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und deswegen ist der Anspruch Jesu an mich der, dass er sagt, beuge dich vor mir. Beuge dich vor mir. Wenn Jesus der Messias ist, ist das der Anspruch. An mich und an dich persönlich. Beug dich vor mir. Erkenne mich als diesen großen König an. Und der zweite Anspruch, den Jesus zementiert, er sagt, ich bin der Prophet. Ich bin der wahre Prophet. Propheten hatten im Alten Testament den Auftrag, Worte von Gott an das Volk zu richten. Die waren das Sprachrohr Gottes. Und Jesus sagt, das bin ich. Ich komme vom Vater, sagt er an anderer Stelle, und ich habe Worte Gottes für euch. Johannes 1 heißt sogar, das heißt, Jesus ist das Wort Gottes. Und damit kommt ein Anspruch an unser Leben. Und bitte hört nicht nur für euch mit, sondern auch für Menschen, denen ihr begegnet. Ich glaube, viele von euch ist das bewusst. Aber der Anspruch Jesu heißt, glaube meinen Worten. Glaube meinen Worten. Ich komme von Gott. Das sind Worte Gottes, die ich sage. Das ist der Anspruch. Und der dritte Anspruch, ihr ahnt, was jetzt kommt, dass Jesus sagt, ich bin der Priester. Der Hohepriester. Was waren die Priester? Priester waren die Mittler zwischen Gott und Menschen. Sie waren die Mittler zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Volk Israel damals. Und die haben für Versöhnung gesorgt. Haben Opfer gebracht. Damit Gott und Mensch irgendwie zusammengeht. Dass es geht. Und jetzt sagt Jesus, das bin ich. Und der Anspruch ist ganz einfach, dass er sagt, lass dich durch mich mit Gott versöhnen. Lass dich durch mich mit Gott versöhnen. Ich bin der Priester und das Opfer. Das wissen wir. Wir gehen auf Ostern zu. Und das ist ein gewaltiger Anspruch, der da mitschwingt, den wir manchmal nicht hören, aber wenn wir die Stellen lesen, dann steht er da und man kann nicht vor diesem Anspruch stehen und einfach sagen, ja, da rein, da raus. Ja. Das geht nicht. Man muss sich positionieren. Man muss sich entscheiden. Entweder man tut es ab als ein Märchen oder dass es nicht stimmt, dass die Bibel nicht stimmt, das sind heute Argumente, ne? Oder man lässt den Anspruch an sein Leben ran und sagt, hey, der Jesus, der muss eine fundamentale Rolle in meinem Leben spielen. Das ist das Zentrum. Ich möchte mich diesem Anspruch Jesu stellen und sagen, ja, du bist mein König. Ja, du bist mein Prophet. Ja, du bist mein Priester. Was macht jetzt diesen Jesus also attraktiv für die Menschen damals und für uns heute? Und das kommt im Angebot Jesu. Wir haben jetzt den Anspruch angeschaut als Messias und jetzt kommt das Angebot Jesu. Das müssen wir noch mithören. Wir haben es gerade gelesen, Johannes, Jesaja 35, 4 und 5, dass es dort heißt, Gott kommt und er wird euch retten. Das ist der große Auftrag Jesu, Rettung. Okay, Jesus heißt nichts anderes wie Jahwe ist Rettung. Übersetzt, müssen wir wissen, das ist einfach, Name ist Programm. Das ist der Auftrag Jesu, die Menschen retten. Und jetzt haben wir heute ein großes Problem. Wir reden mit Menschen und reden von Rettung und die sagen, ja wieso? Sehe ich so aus, als hätte ich das nötig? Ja? Sehe ich so rettungsbedürftig aus oder was? Wir begegnen Menschen, die das gar nicht mehr sehen. Und das Problem ist nicht, dass Jesus nicht mehr relevant wäre. Er ist hundertprozentig relevant, das wissen wir, glaube ich. Die brauchen Jesus. Aber das Problem ist, die sehen das gar nicht. Die sehen das nicht. Und es hat damit zu tun, dass wir Menschen manchmal an Wahrnehmungsstörungen leiden. Das kennen wir alle. Bei uns zu Hause gibt es ein gutes Ritual, tagtäglich zwischen 12 und 1, es gibt Mittagessen. Meistens passt es so in die Uhrzeit. Und ich habe ein Büro bei uns ganz oben und wir haben so eine altertümliche Heizung mit so Registern, so eine Warmluftheizung. Das ist ein Kachelofen und da gibt es Rauchzeichen, nein, das nicht, aber es gibt Geruchszeichen. Ja? Wenn ich also im Büro sitze, dann rieche ich schon das Essen, wenn meine Frau das macht. Ich höre vielleicht ein Geklapper in der Küche und dann gehe ich doch mal runter und schaue und dann entdecke ich das Essen und was passiert? Plötzlich merke ich, boah, habe ich einen riesen Hunger. Ja? Ich habe ein riesiges Loch im Magen, das kennen wir. Aber der Hunger, der ist nicht plötzlich entstanden, oder? Der war eigentlich schon da. Der kommt nicht von heute auf morgen gleich, sondern der entwickelt sich aber durch Geschäft, durch alles Mögliche, wird dieses Gefühl irgendwie gar nicht mehr wahrgenommen. Und wenn man dann Essen sehen, dann plötzlich mag man, ja, einen riesen Kohldampf, ja, ich habe voll Hunger. Das kennen wir, glaube ich, alle. Und wisst ihr, das gilt nicht nur beim Essen, das gilt auch bei anderen Dingen. Und ich glaube, bei Jesus ist es genauso. Menschen um uns herum, die spüren gar nicht mehr, dass sie da was brauchen bei Jesus, bevor sie nicht das Angebot von Jesus sehen und plötzlich merken, wie beim Essen, oh ja, ich habe Hunger. Oh ja, tatsächlich, das fehlt mir. Mir fehlt was Entscheidendes. Und deswegen müssen wir das bringen. Wir müssen bringen, was hat Jesus im Angebot. Und Jesus sagt hier nichts Geringeres, als, ich lese es nochmal vor, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich sag's mal in meine eigenen Worte, Jesus sagt ganz schlicht, hey, ich habe hier was zu trinken, hast du vielleicht Durst? Hast du Durst? Wird der Schwab sagen. Ich habe was zu trinken, hast du Durst? Und jetzt wissen wir, glaube ich, alle, dass es hier nicht um ein Cola geht oder ein Mineralwasser bei Jesus, ja? Sondern er spricht von einem anderen Durst, den wir alle Menschen haben. Und ich glaube, wir kennen das, ne? So ein Durst nach echtem Leben, so ein Durst nach Erfüllung, den Durst nach Glück, den Durst nach tiefer Freude, tiefem Frieden, den Durst nach einem Sinn im Leben. Und was haben wir denn alles schon versucht, um diesen Durst, diese Leere, so sagt man es auch manchmal, in uns zu füllen. Da schmeißen wir alles Mögliche rein. Versuchen alles Mögliche. Erwarten Sinn und Leben und Glück vielleicht vom Ehepartner, von den Kindern, von den Beziehungen, in denen wir leben, von Geld, Macht, Sexualität, Urlaub, Religiosität, Spiritualität. Und die Liste kann man beliebig lang verlängern. Und wir merken, das kann man alles in sich reinschütten, aber der Mensch wird eines merken, manchmal bringt es kurz was, ne? So ein bisschen, ein Aufheller, ja? Aber dann kommt irgendwie der nächste Schlund, ne, in uns, das nächste Loch und der Schlupf mit was anderem. Und wir merken, wir kriegen diese innere tiefe Sehnsucht mit diesen weltlichen Dingen nicht geschöpft. Woher kommt es? Woher kommt die innere Sehnsucht, diese Unruhe? Ich bin überzeugt, Jesus Gott, müssen wir vielleicht sagen, Gott hat sie in uns Menschen gelegt. Weil das unsere Bestimmung ist, mit ihm zu leben. In Abhängigkeit, es gibt einen tollen Vers, Prediger 3,11, Da heißt es, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Wir Menschen sind angelegt auf Ewigkeit. Wir sind angelegt, mit Gott zu leben. Und wenn wir das nicht tun, bleibt eine große Lücke in unserem Leben. Und das nehmen wir wahr. Das nehmen Menschen um uns herum wahr. Und jetzt tritt dort einer auf, nämlich Jesus Christus, der sagt, ich bin genau deswegen gekommen, um diese innere Lücke, dieses Loch, diese Sehnsucht zu stillen. Matthäus 11, 28, wer den Text kennt, ne, kommt her zu mir, sagt Jesus, ihr mühseligen Beladenen, ne, ich gebe euch Ruhe in eure Seele, heißt es, in euer Inneres. Genau deswegen kommt Jesus. Und es kann nur er. Und wie macht er das? Ja, indem er Frieden zwischen Gott und uns herstellt. Das ist das Entscheidende. Kolosser 1, 19, wir gehen ja auf Ostern zu, wo wir darüber nachdenken. Kolosser 1, 19 und 20 heißt, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Jesus zu wohnen. Und durch Jesus das ganze Universum, da sind wir alle drin, ne, mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Genau deswegen kommt Jesus und sagt, ich räume alles aus, was zwischen den Menschen und Gott steht. Alle Schuld, alle Fehler und ich verbinde die Menschen wieder mit dem Schöpfergott. Indem ich ans Kreuz gehe, ja, dafür bezahle, die Dinge aus der Welt schaffe und dann Frieden herstelle. Euch und mich verbinde mit Jesus. Connecte, würde man heute sagen, in der Jugend. Und wisst ihr, wer das annimmt? Der wird nach Johannes 1, 12, wenn Jesus glaubt, ein Kind Gottes. Und wahrscheinlich, wenn man mal wirklich darüber nachdenkt, gibt es nichts Beruhigenderes in unserem Leben, als zu wissen, dass Gott, der Allmächtige, der Allwissende, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Richter, plötzlich mein Papa wird. Es gibt fast keine intimere Beziehung auf dieser Erde als die zwischen Eltern und Kindern. Wenn man weiß, ich habe Kinder, viele von euch auch, wenn man weiß, zum Papa kann man immer kommen, ja. Man kann, so was der Matthias neulich in der Andacht sagt, Vater sein heißt, jemand zu sein, den man nicht hindern kann, seine Kinder zu lieben. Ein interessanter Gedanke. Gott ist so jemand geworden, wenn wir an Jesus glauben. Wir können den gar nicht hindern, uns zu lieben. Und wenn wir das verstehen, wir können das nur ansatzweise verstehen, dieses große Wunder, dass Gott mein Vater wird, dann bringt es uns eine ganz tiefe Ruhe in unser Leben. Weil wir wissen, der Schöpfer ist auf unserer Seite oder wir auf seiner. Der führt uns. Der bringt uns ans Ziel. Und all das haben wir Jesus zu verdanken. Er gibt uns diesen Sinn im Leben, er gibt uns ewiges Leben. Offenbarung 22, 17 füge ich noch an. Da heißt es, und wen dürstet, der komme, wir haben da eine Parallele, wer da will, nehme Wasser des Lebens umsonst. Das gibt's kostenlos bei Jesus. Die Einladung steht, wir haben es ja gerade gelesen, jeder Mensch ist eingeladen, dieses Wasser des Lebens, echtes Leben bei Jesus zu bekommen. Noch eine Bemerkung, Johannes 4, diese Frau im Jakobsbrunnen, gleiches Thema, wo Jesus mit ihr drüber spricht. Und dann noch kurze Randbemerkung, passiert noch was Geniales, bevor wir zum dritten, letzten Punkt gehen. Wer an Jesus glaubt, so heißt es da, aus dessen Leben gehen Ströme lebendigen Wassers hervor. Und das finde ich spannend. Dass Jesus nämlich jetzt was tut, für die, die an ihn glauben, er gebraucht uns als, vorher habe ich gesagt, als Lebensspender oder Wasserträger oder Ersthelfer. Wer mit Jesus lebt, hat das Leben dabei. Der ist das Licht, Matthäus 5, 13 folgende. Und deswegen, wenn der anderen Menschen begegnet, kann Jesus den anderen begegnen durch uns. Und das ist das Leben, das wir bringen, durch den Geist Gottes. Ein großer Auftrag, der da auch mitschwingt, eine große Ehre, dass Jesus uns gebraucht, um anderen dieses Leben, nämlich ihn selber, weiterzugeben. Einen großen Anspruch Jesu an diesem Fest, der Messias, ich habe es euch ausgelegt, was da mitschwingt, auch für die, vor allem für die Juden, die haben das mehr verstanden wie mir, man muss es erklären. Dieses Angebot, Jesu, kommt zu mir, ich verbinde euch mit dem Vater, ich gebe euch alles, was ihr braucht, die stillt diese Sehnsucht. Und natürlich kommt jetzt drittens der Pressemoment. Ja? Da muss man sich entscheiden. Und wir müssen es auch bringen, wenn wir mit Menschen über den Glauben reden, dass wir sagen, hey, an Jesus scheiden sich die Geister und das muss jeder. Keine Entscheidung ist immer auch eine Entscheidung übrigens. Ja? Nämlich gegen Jesus. Das muss man auch klar sagen. Und wir können es jetzt auf der einen Seite so machen, wie die Pharisäer in unserem Text. Die Oberen, viele von denen, nicht alle übrigens, aber viele. Oder wie landläufig heute viele Menschen sagen, das was in der Bibel steht, kannst du eh nicht glauben. Das ist heute auch oft ein Argument, das gebracht wird. Wobei man sagen muss, gell, Randbemerkung kurz, es gibt kein besser bezeugtes Buch als die Bibel. Man kann, ich würde sagen, 100% sicher sein, vielleicht müssen wir sagen 99,7, dass tatsächlich das, was wir heute haben, das ist, was die damals verfasst haben im Auftrag Gottes. Ob man das glaubt, das steht auf einem anderen Papier. Aber zweifeln an dem Text, das brauchen wir nicht. Es gibt genug Textzeugen. Aber man kann es wegwischen. Oder man kann argumentieren wie die Pharisäer. Ja, das stimmt ja gar nicht mit Jesus. Die kannten sich übrigens besser aus wie wir alle im Alten Testament. Und ist ja interessant, gell? Ist doch interessant, dass sie sagt, das mit Jesus stimmt nicht. Ist doch ganz klar, ganz offensichtlich. Aus Galiläa oder Nazareth kommt nicht der Messias. Punkt aus, keine Diskussion. Argumentieren die, ja? Und man steht da und denkt, was ist das Problem? Und es ist interessant, wenn man da mal kurz stehen bleibt. Das Problem ist nicht, dass sie die Bibel nicht kennen übrigens. Ja, die kennen sie gut. Das Problem ist, dass sie Jesus nicht kennen, okay? Und das ist das, was wir auch unseren Mitmenschen sagen müssen. Schau genauer hin. Guck dir Jesus an. Das haben die nicht gemacht. Was hätten sie sonst gesehen, gemerkt? Der ist in Bethlehem geboren, ja? Die haben sich nicht mal die Mühe gemacht und quasi von Jesus, so heute würde man das machen, so eine Vita, so einen Lebenslauf, das muss man bei jedem Bewerben machen, einen Lebenslauf abgeben. Da wäre nämlich drin gestanden, geboren, nicht in Nazareth, in Bethlehem. Kurzer Ausflug nach Ägypten, 2 Jahre, ja? Zurück aufgewachsen in Nazareth, Galiläa, umgezogen übrigens nach Kapernaum, Matthäus 4 nachzulesen, ja? Als Erwachsener. Als Johannes der Täufer starb, zieht Jesus nach Kapernaum. Sehen wir das? Das Problem ist nicht die Schriftkenntnis. Das Problem ist, die kannten Jesus nicht, die haben nicht genug nachgeforscht bei ihm. Sonst hätten sie sehr wohl gemerkt, oh, der kommt ja aus Bethlehem, tatsächlich. Und das müssen wir unseren Mitmenschen sagen, müssen wir uns selber immer wieder sagen, genau hinsehen bei Jesus und dann entdecken, dass Jesus tatsächlich die Dinge erfüllt. Alle. Und noch eine Randbemerkung. Hier sitzen einige, die sich in der Bibel gut auskennen, das weiß ich. Ich finde es hochinteressant, dass die Pharisäer das so schnell abtun und sagen, aus Galiläa kommt nichts Gescheites, das kann gar nicht sein. Und wir sagen, hätte er mal besser geforscht bei Jesus, Jesus kommt gar nicht ursprünglich aus Galiläa, gebürtig. Und dann habe ich eine Stelle gefunden, dass tatsächlich was über Galiläa gesagt ist im Alten Testament. Und ich habe gedacht, Leute, warum habt ihr das nicht gelesen? Habt ihr das vergessen? Hochinteressante Stelle lese ich uns vor, Jesaja 8, 23, dann auf Kapitel 9, das viele von uns kennen. Da heißt es nämlich, doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit dem Land Zebulun und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat. Zebulun und Naphtali, die liegen in Galiläa. Das sind 2 Stämme im Norden Israel. Das ist Galiläa. Ja? Und Jesaja sagt uns, früher war da Schmach dort in Galiläa, Zebulun und Naphtali. Und dann heißt es, so bringt die spätere Zeit den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan, auch das ist Galiläa, jenseits des Jordan, und den Kreis der Nationen zu Ehren. Dieses Land, das eigentlich schmachvoll ist, und tatsächlich die Pharisäer sagen, das sind Juden der dritten Klasse mindestens, die da oben wohnen, wir in Judäa sind die richtigen. Da sagt der Jesaja, später wird Ehre dort sein. Warum? Und dann geht es jetzt weiter, Jesaja 9,1. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht. Und jetzt müssen wir eigentlich fast einfinden, dort in Galiläa. Darum geht es nämlich, ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Und dann geht es weiter in Vers 5. Ein Kind ist uns geboren. Ne? Ein Sohn gegeben. Auf dem ruht die Herrschaft, ne? Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, groß ist die Herrschaft, heißt es da. Und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen, zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Hier haben wir einen Schriftbeleg, Beweis, der sagt, der Messias ist nicht geboren in Galiläa, ja? Aber er wirkt dort, das Licht leuchtet dort, das hätten sie doch wissen müssen, denkt man. Da kommt er her. Und tatsächlich ist es so, ja? Eindrücklich, das kann man auch lesen, Matthäus 4 wird diese Stelle zitiert und es ist klar, das erfüllt sich, dass Jesus dort Nazareth und danach Kapernaum zieht, da steht's. Hochinteressant. Haben sie nicht gesehen. Also, was ich euch uns Mut macht, die wir hier sitzen und vor allem, wenn wir im Gespräch mit anderen sind, dass wir das wirklich verstehen, ja, die Bibel ist schlüssig. Jesus erfüllt die Dinge aus dem Alten Testament und ein paar sind noch offen. Und die Zeugen, die Menschen damals sagen uns also, ein Messias, besser können wir uns das nicht vorstellen. Was soll er denn noch sagen, was soll er denn noch tun, sagen die. Und wir haben viele Zeugenberichte dann auch später und die ganze Kirchengeschichte über Menschen, die Jesus erlebt haben und unter uns sitzen viele, die das bezeugen können, ja. Jesus ist real. Jesus ist der Messias. Jesus hat diesen Anspruch für mein Leben und der gilt. Er ist mein König, ich beuge mich. Er ist mein Prophet, ich höre auf den, auf seine Worte. Er ist mein Priester, Gott sei Dank, habe ich Zugang durch ihn zum Vater. Und er hat dieses Angebot, meine tiefe Sehnsucht zu stillen und mich zum Vater nach Hause zu bringen. Dass wir so über Jesus reden, Menschen einladen dazu. Und dass, wenn man solche Texte lesen und vielleicht sagen, das weiß ich eigentlich alles, dass wir dann ins Nachdenken kommen und sagen, Jesus, ich möchte mir das heute wieder sagen lassen. Tatsächlich bist du alles, was ich brauche. Du hast am Anfang gesagt, auch mit Konsum, mit Medien, so vieles, was uns ablenken will, was uns sagen will, Jesus, okay, aber du brauchst noch das, du brauchst noch diesen Urlaub oder du brauchst noch jenes. Nein, Jesus hat alles. Jesus schenkt uns andere Dinge auch, selbstverständlich. Aber dass wir uns das heute Abend wieder bewusst machen, bei Jesus haben wir alles, was wir brauchen. Er füllt all unsere Sehnsucht. Ich möchte mit euch ein Gebet sprechen zum Schluss. Jesus, danke für das, was wir gelesen haben. Danke, dass du der bist, der für uns alles getan hat, der den Weg frei gemacht hat, der uns zu Kindern Gottes gemacht hat. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du uns diese Liebe gezeigt hast durch dein Kommen in die Welt, durch dein Sterben am Kreuz, deine Auferstehung. Und jetzt hilf uns, dass wir dich lieben und dass wir das Leben mit dir und durch dich in unserem Alltag und dass wir dieses Leben, das wir durch dich haben, tragen in die Welt, zu den Nachbarn, zu den Familien, dass wir solche Hinweisschilder auf dich, Jesus, sind und dass noch viele, viele, viele Menschen auch hier in Kirchheim und Umgebung an dich, Jesus Christus, gläubig werden und dieses Leben, diesen Sinn im Leben ergreifen. Amen.